Der Titel der Predigt ist heute Evolution oder Gottes Schöpfung. Die Frage ist, was ist überhaupt Evolution? Was ist das? Was bedeutet das? Was sagt uns die Bibel darüber und welche Beweise gibt es für die Evolutionstheorie? Welche Beweise hat die Bibel, dass sie stimmt mit dem, was sie sagt? Gibt es Parallelen? Ist es eine Tatsache oder wer lügt? Zu Beginn möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus Wikipedia. Jeder kennt es bestimmt, eine Enzyklopädie. Ich habe diesen Text allerdings gekürzt, sonst würde das den Rahmen sprengen. Darin stand, unter Evolution versteht man heute in erster Linie die biologische Evolution. Aus dem Lateinisch evolvere, herausrollen, auswickeln oder entwickeln. Darunter wird die allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen von Generation zu Generation verstanden. Die genetische Variabilität oder Variation resultiert aus Mutation der DNA. Die DNA ist nichts anderes als die Kodierung des Körpers. Die entscheidet oder sagt, Mann oder Frau, gesund oder krank und viele andere Dinge. Der Wanderung von Individuen zwischen Population, also dem Genfluss, und der Durchmischung von Genen bei der sexuellen Fortpflanzung. Was damit wissenschaftlich eigentlich gesagt werden soll oder will, bedeutet nichts anderes, als dass der Affe sich in seiner DNA so weiterentwickelt hätte und zum Menschen wurde. Wie es auch Charles Darwin gerne gesehen hätte und versucht hat zu erklären. Aber was ist verkehrt an der Mutation der DNA? Was kann nicht stimmen mit der Durchmischung von Genen? Ich fand einen interessanten Artikel im Internet unter wasdarwinnichtwusste.de. Und darin stand folgende Aussage. Was Darwin nicht wissen konnte: In den Zellen aller Lebewesen befindet sich eine unvorstellbare Menge an kodierter Information. Die Bildung aller Organe geschieht informationsgesteuert, tausende geregelte und präzise aneinander gekoppelte Abläufe in jeder einzelnen Zelle funktionieren ebenso informationsgesteuert wie die Herstellung aller körpereigenen Substanzen. Allein 50.000 verschiedene Proteine im menschlichen Körper. Unvorstellbar. Und jede dafür notwendige Arbeitsanweisung steht gespeichert in der DNA unserer Zellen. Und das in der höchsten, überhaupt bekanntesten Speicherdichte. So könnte man im Volumen eines Stecknadelkopfes, der nur aus DNA-Material besteht, einen Stapel Taschenbücher speichern, der 500 Mal höher wäre als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Verteilt man diese Menge an Bücher auf alle Bewohner der Erde, so erhielte jeder Mensch 2143 Bücher davon. Stecknadelkopf. Das ist die DNA. Das bedeutet Folgendes. Gottes Natur wird sich niemals selbst betrügen. Niemals. Man kann unterschiedliche Geschöpfe einfach nicht kreuzen. Man kann nicht aus einem Säugetier einen Vogel machen oder aus einem Vogel einen Fisch oder aus einem Fisch ein Reptil. Das funktioniert einfach nicht. In vielen Populationen ist eine natürliche Fortpflanzung nicht bzw. überhaupt nicht möglich. In der natürlichen Fortpflanzung wird sich immer nur seine Art fortpflanzen können. Der Hund mit dem Hund oder Hündin, der Kater mit der Katze, der Löwe mit der Löwin oder die Stute mit dem Hengst. Niemals wird ein Hund sich mit dem Pferd kreuzen. Was aber wohl passieren kann, dass man verschiedene Kreuzungen projiziert. Vermischung zum Beispiel ein Labrador mit einem Rottweiler. Das ist möglich. Ein Pudel mit einem Cockerspaniel oder sogar ein Löwe mit einem Tiger. Das ist möglich, weil sie artverwandt sind. Aber eben nur, weil sie in ihrer Art sind. Man zeugt somit Mischlinge. Genmanipulationen können projiziert werden, auch eine Wildkatze zu einer kleinen Katze. Das ist alles in der Genforschung möglich. Hier gibt es durchaus Veränderungen der DNA. Aber man beachte, es ist immer von Menschenhand geschaffen. Es ist nicht in Gottes Natur. Und die Wissenschaft scheint immer wieder auf der Suche nach neuen Perversionen zu sein. Gene werden verändert. Und es heißt weiter, in was Darwin nicht wusste. Die folgenden Zeiten setzen sich kritisch mit der von vielen so leichtfertig übernommenen Theorie auseinander. Das Leben sei mehr oder weniger zufällig durch Evolution entstanden. Hierbei liegen Fragen zugrunde, auf die unsere Naturwissenschaft keine Antwort geben können. Beispielsweise, warum unser Gehirn als einziges Organ über sich selbst nachdenken kann. Oder wie es möglich ist, dass die 6 unbelebten Grundbausteine unseres Körpers, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel, die 6 Grundbausteine, in der richtigen Anordnung plötzlich ein Bewusstsein haben. Die Wahrheit erkannte, steht da drin, diese Wahrheit erkannte nach über 60 Jahren auch der einst atheistische Autor und Philosoph Malcolm Muggeridge, der es wie folgt formulierte, und das ist sehr interessant. Er sagte, ich bin davon überzeugt, dass die Evolutionstheorie, besonders das Ausmaß, in dem sie angewendet wird, als einer der größten Witze in die Geschichtsbücher der Zukunft eingehen wird. Die Nachwelt wird sich wundern, schreibt er, wie eine so schwache und dubiose Hypothese so unglaublich und leichtfertig akzeptiert werden konnte. Ja, und diese Zeit wird auch kommen, die Zeit des Wunders. Wenn Christus zurückkommt und diesem ganzen Blödsinn und Schwachsinn endlich mal sein Ende macht. Wir lesen das in Offenbarung 22. Offenbarung 22. Und Vers 7. Offenbarung Vers 22 und Vers 7. Wenn man der Bibel glaubt, dann schauen wir uns an, was Christus sagt. Er sagt, siehe, ich komme bald. Siehe, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Auch die Verse 12 bis 13. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das ist Christus. Das ist die Wahrheit. Aber schauen wir zunächst noch einmal, warum unser Gehirn mit 6 unbelebten Grundbausteinen unseres Körpers, nochmals, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel, uns dazu bringt, in der richtigen Anordnung ein Bewusstsein zu bekommen. Es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wer und wann durch Bewusstsein rational denken kann. Dazu sagte Herr Mr. Herbert W. Armstrong Folgendes in seinem Buch »Existiert Gott wirklich?« und beginnt auf der Seite 8 mit der Überschrift »Die höchste Intelligenz«. Schrieb er, wollte man Ihnen einreden, dass irgendetwas, das Sie erfinden, bauen oder schaffen könnten, Ihnen an Intelligenz und Fähigkeiten überlegen wäre, würde man Sie sicherlich in Ihrer Intelligenz beleidigen oder auch begrenzen. Nun lassen Sie mich aber offen und ehrlich sagen, glauben Sie allen Ernstes, dass eine Macht oder Kraft, die Ihnen an Intelligenz unterlegen ist, Sie erschaffen hat? Wenn Sie nicht an meinen Gott glauben, müssen Sie doch, das ist Ihre einzige Alternative, annehmen, dass Sie von etwas Ihnen an Intelligenz ins Leben gerufen wurden, das verständnislose, ziellose Intelligenzlosigkeit Ihre Intelligenz hervorgebracht hat. Als einzig vernünftige Möglichkeit bleibt Ihnen doch nur, gerade die Existenz des menschlichen Verstandes als Beweis durch diese 6 Grundbausteine, als Beweis dafür anzuerkennen, dass die erste Ursache auch die höchste Intelligenz ist. Und die erste Ursache hierfür ist kein anderer als Gott. Mit ungleich größeren Fähigkeiten, als sie der sterbliche Mensch besitzt. Ganz klar. Was denken wir über diese Aussage? Wie denken wir darüber? Hat Intelligenzlosigkeit wirklich uns hervorgebracht? Etwas Dummes hat uns schlau werden lassen? Ich kann nicht von einem Dummen etwas lernen, um zum Meister zu kommen. Die Spirale geht nach unten, nie nach oben. Es heißt weiter, was Darwin nicht wusste. Aus den obigen Gesetzmäßigkeiten können durch Schlussfolgerung weitere, sich immer wieder bestätigende und deshalb naturgesetzmäßige Zusammenhänge abgeleitet werden. Diese wären, wie jedes Naturgesetz, nur mit nur einem Gegenbeispiel widerlegt. Materie kann von allein keine universelle Information, die DNA, erzeugen. Es gibt keinen freien Code ohne bewusste, willentliche Vereinbarung. Unser gesamter Organismus ist im Feinsten kodiert mit seiner DNA. Universelle Information besitzt stets eine vom Urheber festgelegte Grammatik. Um es deutlich zu machen, ein Computer besteht, diese Software besteht aus einem Riesenzahlenwerk, das niemand sehen kann. Und wenn dieser Code nicht stimmt, platzt die ganze Software, dann passt das nicht mehr. Dann sind eben Fehler drin im System. Und genauso ist die DNA präzise kodiert, dass der Mensch heute ist, was er ist, sonst gibt es Fehler im Organismus. Am Anfang jeder Informationskette steht immer ein intelligenter Urheber. Ein Sender, der das eingibt, und kein anderer als Gott. Universelle Informationen kann nicht durch Zufall oder lange Zeiträume entstehen. Das sind wissenschaftliche Berichte. Ein Leser stellte in diesem Blog folgende Frage. Woher kommt Gott und wer hat ihn informiert? Nicht schlecht, gute Frage. Wenn Gott der Sender der DNA-Information ist, wer hat dann am Anfang eigentlich Gott informiert? Und wo kommt dieser Gott überhaupt her? Eine berechtigte Frage, kriegt aber eine gute, berechtigte Antwort. Denn die lautete, diese oft gestellte Frage geht im Grunde auf ein falsches, rein materialistisches Weltbild zurück. Denn etwas Materielles benötigt immer einen Urheber und das ist korrekt. Aber die Bibel zeigt uns, dass der lebendige Gott weder materiell noch zeitlich ist, sondern Gottes Substanz ist Geist und er ist zudem überzeitlich. Und dann schreibt er, vergleicht die Bibel. Und das tun wir jetzt. Wir vergleichen das, wir schauen in Johannes 17. Johannes 17, und den Vers 5 zunächst. Johannes 17, Vers 5. Jesus Christus sagte, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, bevor dieser Kosmos überhaupt bestand, war Gott schon da. Auch Vers 18. Er sagt, wie du mich gesandt hast in die Welt, Gott der Vater hat Jesus Christus in die Welt gesandt. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Gott der Vater und Jesus Christus waren vor der Erschaffung der Welt. Und durch Jesus Christus ist die Welt erschaffen worden, mit Gottes Wille. Schauen wir es uns an. Johannes 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Jesus Christus war bei Gott. Er ist das Wort, er ist der Logos. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus Christus ist als das Licht der Menschen gekommen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Christus hat niemals gesündigt. Und Satan konnte nichts tun. Aber Christus war als Mensch hier. Aber er hat nie gesündigt. Schauen wir auch Verse 10 bis 11. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Ihm gehört diese Welt. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nehmen wir ihn auf? Nehmen wir Christus auf? Nehmen wir Christus ernst? Glauben wir der Bibel, was hier steht? Oder glauben wir Wissenschaftlern, die sich doch so gut dünken, so schlau zu sein? Gott hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Und das ist Fakt. Es heißt weiter, in was David nicht wusste. Das heißt, Gott hat dieses materielle Universum geschaffen und ebenso die physikalische Eigenschaft Zeit. Diese Eigenart unseres Raum-Zeitgefüges ist also etwas Geschaffenes. Wie die Materie, die Energie selbst. Gott ist aber größer als dieser geschaffene Kosmos. Er ist ewig. Man muss aufpassen bei ewig. Nicht alles, wo ewig drinsteht oder draufsteht, ist ewig drin. Also Gott ist der Vater ewig. Aber wenn es heißt, im feurigen Pfuhl zu sein, für ewig, nur solange das Feuer schürt. Dafür gibt es mehrere Predigten von Herrn Link. Es heißt weiter, und in einem zeitlosen Zustand, also in immerwährender Gleichzeitigkeit, gibt es kein Zuvor. Damit hat sich dann auch die Frage, wer hat Gott erschaffen oder woher hat Gott die Information erübrigt. So einfach ist das. Denn den ewigen, zeitlosen, überräumlichen, allwissenden und unendlich intelligenten Gott Geist gab es schon immer. So kennt er Gott? Zum Beispiel jedes einzelne Molekül unseres Körpers. Überlegen wir mal unser Selbstheilungsprozess vom Körper. Wie soll das von alleine sich entstehen? Das ist Blödsinn. Er kennt die Moleküle in der Sonne, in Andromeda-Nebel, ja so. Ja, von jedem einzelnen Molekül im ganzen Universum kennt er den genauen und präzisen Zustand. Genau das bedeutet allwissend, beziehungsweise unendlich intelligent. Mit solch einem Gott haben wir es zu tun und er ist letztlich das, worin unser materielles Universum eingebettet ist. Aber diese Dinge sind wissenschaftlich nicht zu analysieren. Wie wahr? Da sie nicht materiell sind, sagt er. Sie sind nur im Glauben zu erfassen. Was ist denn Glaube? Wissen wir, was Glaube ist? Schauen wir, wir kommen jetzt genau an diesen Punkt. Etwas Materielles benötigt immer einen Urheber. Es ist immer nur im Glauben zu erfassen. Gott hat dieses materielle Universum erschaffen und ebenso die physikalische Eigenschaft Zeit. Gott kennt jedes einzelne Molekül in unserem Körper. Er kennt die DNA, er hat die DNA erschaffen. Jeden einzelnen Stecknadelkopf großen Speicher. Gott kennt im ganzen Universum den genauen und präzisen Zustand. Gott gab jedem einzelnen Stern sogar seinen Namen. Nur mal so nebenbei. Gott ist allwissend und unendlich intelligent. All diese Dinge sind wissenschaftlich nicht zu analysieren. Das sind Tatsachen. Das sind Fakten. Keine Theorie. Dass sie nicht materiell sind, sie sind im Glauben zu erfassen. Was ist Glaube? Oder warum glaube ich das? Warum glaube ich das alles? Weil ich so smart bin? Oder weil ich so schlau sein will? Nein, ich weiß, was Glaube ist und was er bedeutet. Warum weiß ich das? Weil es Gott mir offenbart hat. Durch sein Buch. Durch sein Wort. Etwas sehen oder etwas fühlen können, was ich schmecken kann, daran muss ich nicht glauben. Ich muss nicht daran glauben, dass es Herrn Link wirklich gibt, denn er sitzt direkt mir gegenüber. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und die Frage, die man sich stellen muss, welche Hoffnung haben Sie? Welche Hoffnung haben wir? Ich habe die Hoffnung, in das ewige Leben einzugehen. Ich habe die Hoffnung, meine Familie wieder zu sehen. Ich habe die Hoffnung, dass Christus zurückkommt. Ich habe die Hoffnung, dass es Friede gibt. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sehen kann. Das ist Glaube. Keiner hat Gott den Vater gesehen. Wir haben Christus nie gesehen. Aber ich glaube, dass es so ist, dass er existiert, dass er da ist. Weil es ein Faktum ist. Der Mensch ist dem Schimpansen sehr nah. Aber ist er dann deswegen unser Vorfahre? Und wenn er das wäre, warum leben die Schimpansen noch? Warum gibt es überhaupt noch Affen? Zwischen Tier und Mensch gibt es Verstand und Instinkte. Nur, wer hat wie viel davon? Und wie viel steht ihm zu? Wie weit reicht der Verstand des Tieres? Herr Norbert Link schrieb in seiner Broschüre Evolution, ein Märchen für Erwachsene, über die Studie von Professor Kellogg, einem Psychologen, wie folgt. Professor Kellogg, Psychologe der Indiana-Universität USA, hat sein 10 Monate altes Söhnchen mit einem fast ebenso alten Schimpansenkind unter genau den gleichen Verhältnissen erzogen und behandelt. Der Schimpanse verstand viel früher den Sinn der Worte als der kleine Donald. Manchmal war es auch umgekehrt. Ihr Spielzeug behandeln Sie in der gleichen Weise. Wenn Sie in der Umgebung der untersten Rippe gekitzelt wurden, reagierten Sie in der gleichen Weise. Nach 10 Monaten war der Schimpanse dem kleinen Donald an Gedächtniskraft zusammenhängendem Denken und Verständnisvermögen erstmal weit überlegen. Er begriff viel rascher und sicherer die Zusammenhänge der Vorgänge um ihn herum. Seine Intelligenz war ganz auffällig und vermochte Leistungen hervorbringen, hinter denen des kleinen Donald zweifellos zurückblieben. Aber mit dem Alter von 1,5 Jahren trat eine auffällige Wendung in der Entwicklungslinie der beiden Kinder ein. Donald überflügelte in kurzer Zeit den Schimpansen. Er begriff die Dinge und Verhältnisse seiner Umgebung immer rascher und leichter, fasste das bisher Gelernte zusammen und fing an, selbstständig neu zu denken und zu handeln. Nichts von all dem war bei dem Schimpansen zu merken. Nichts. Er hatte nach 10 Monaten den Höhepunkt seiner Lern- und Aufnahmefähigkeit erreicht. Sein Denken, seine Geisteskraft ließen sich nicht mehr steigern oder vollkommnen. Er blieb und bleibt dem Menschen unterlegen. Und was sagt uns Paulus über den Geist? Schauen wir in 1. Korinther. 1. Korinther 2 und Vers 11. 1. Korinther 2, Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Schauen wir auch Vers 14. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Das passt irgendwie nicht in mein Gefüge. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Passt auch nicht. 2,14. Ich bin auf 3. Ja. Entschuldigung. Hat aber gut zu der Entonement gepasst. Ja. Genau, 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Genau das, was dieser Wissenschaftler auch sagt. Und hier Vers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Geist bekommen, um das alles verstehen zu dürfen, um es verstehen zu können. Denn Gott muss unseren Verstand erstmal öffnen, um das alles erkennen zu dürfen. Welche Beweise haben wir für Gott? Welche Beweise haben wir? Bevor ich mit der ersten Bibelstelle beginne, möchte ich folgende Fragen stellen. Wer war Jesaja? Wer war das? Jesaja im Alten Testament. Folgende Aussage in Wikipedia. Jesaja war der erste große Schriftprophet des Tanach. Er wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus im damaligen Südreich Juda und verkündete diesem, wie auch dem Nordreich Israel und dem anrückenden Großreich Assyrien, Jehovas Gericht. Er verhieß den Israeliten aber auch eine endzeitliche Wende zu universalem Frieden für alle Menschen, Gerechtigkeit und Heil und erstmals einen zukünftigen Messias als gerechten Ritter und Retter der Armen. Jesaja gab es. Schauen wir Jesaja 1 an. Das ist geschichtlich absolut bewiesen. Jesaja war da. Jesaja 1 und Vers 1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Diese Könige gab es auch. Das ist kein Hirngespinst. Schauen wir Jesaja 45, Verse 9 bis 12. Jesaja 45, die Verse 9 bis 12. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irgendeinen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände? Weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werkes meiner Hände? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und er seinen ganzen Heer geboten hat. Schauen wir. Gott hat die Erde gemacht. Und Jesaja bezeugt das. Auch Daniel. Was ist mit Daniel? Gab es Daniel? Wir lesen im Internet. Daniel ist die Hauptfigur des nach ihm benannten Buchs im Tanach. Danach war er ein jüdischer Traumdeuter und Seher im babylonischen Exil, dem Jehova, Israels Gott. Das Ende der Judäa beherrschenden Weltreiche und das folgende ewige Reich Gottes offenbarte. Also alle Reiche, die schon waren, hat er offenbart. Und er hat auch die Reiche offenbart, die noch kommen werden. Und er hat auch das Reich offenbart, das kommt durch Jesus Christus und Gott den Vater. Daniel war ein hervorragender, von Gott sehr geliebter Prophet. Er offenbart uns heute seine Version über alle Königreiche. Ein Beispiel, das Daniel selbst schrieb. Daniel 1. Schauen wir gemeinsam in Daniel 1 und Vers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, geschichtlich bewiesen, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Das ist eine Tatsache. Nebukadnezar hat Jerusalem eingenommen. Und das steht in der Bibel. Nebukadnezar herrschte circa von 1625 bis 539 vor Christus. Geschichtlich bewiesen. Steht in der Bibel, in Gottes Wort. Als Nebukadnezar seinen ersten Traum hatte, und niemand seiner Klugen und Zauberer und Zeichendeuter konnte diesen Traum jemals erklären. Sie konnten ihn nicht fassen. Da war Daniel doch der Einzige, der es verstand, Träume zu deuten. Wahrhaftig zu deuten. Wie tat das? Wie tat Daniel das? Wir gehen zu Daniel 2 und lesen die Verse 14 bis 23. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten, weil es Nebukadnezar ankündigte, wenn sie mir nicht den Traum sagen und nicht deuten können, bring sie um. Und er fing an und sprach zu Ajoch, der Daniel, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten, nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht, durch eine Vision in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er gibt uns den Verstand. Er ist der Gründer unserer DNA. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Daniel glaubte so sehr an Gott und erhielt wie oft Hilfe. Er war in der Grube des Löwen und wurde errettet. Daniel sagte Alexander den Großen voraus. Er offenbarte ihn uns und erklärte die Offenbarung genau, was geschehen würde. Schauen wir einmal in Daniel 8. Alexander der Große ist jedem bekannt, der König von Griechenland, ein Makedonier. Daniel 8, der Vers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsasar erschien mir Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Vers 5. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Gehen wir weiter auf Vers 21. Vers 21. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland, kein anderer als Alexander der Große. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, merke, vier an seiner Stelle sind wuchsen. Nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden. Schauen wir auch Daniel 11 und Vers 4. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Daniel spricht hier von Alexander dem Großen, das zerteilte Reich, das durch vier geteilt wurde unter seine Generäle. Geschichtlich war. Die gesamte Prophezeiung, die Daniel uns gab, war genauso eingetreten, wie er es uns beschrieben hat. Ein Faktum. Und so, wie es die Prophezeiung voraussagte, über Alexander dem Großen mit großer Macht geherrscht und nach seinem Belieben gehandelt. Das ist geschehen. Nicht mehr und nicht weniger. Es wurde nichts hinzugetan und auch nichts weggetan. Nach seinem Tode von Alexander dem Großen im Jahre 323 vor Christus wurde das Reich unter vier seiner Generäle aufgeteilt. Thrakien und Kleinasien unter Lysimachos. Makedonien unter Kassander. Ägypten unter Ptolemäus. Und Persien unter Seleukos. Geschichtlich nachzuvollziehen. Es gibt noch so viele mehrere Offenbarungen, die uns Daniel gibt und auch andere Propheten, die uns das kommende Reich erklären, was jedoch uns den Rahmen der Zeit sprengt, was wir nicht erklären können jetzt. Aber schauen wir einmal, was Daniel 12, die Verse 1 bis 4. Daniel 12, die Verse 1 bis 4. Zu jener Zeit, schreibt Daniel, wird Michael, der große Engelfürst, der für sein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein. Diese Trübsal wird kommen, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Davon hat auch Christus gesprochen in Matthäus 24. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Er spricht hier den ersten, die erste Auferstehung und die dritte Auferstehung an. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und diese letzte Zeit ist heute längst angebrochen. Wie konnte er das alles wissen, wenn es eine Evolution gegeben hätte und keinen Schöpfer? Das muss man sich mal fragen. Wie konnte Daniel so viele Reiche uns offenbaren? Geschichtsbücher beweisen uns und schreiben über König Saul. Sie schreiben über König David. Sie schreiben über König Salomo und den Tempelbau. Und Stücke des Tempels gibt es heute noch, die stehen in Jerusalem. Das ist doch alles kein Witz. Alle Propheten sind teilweise in Geschichtsbüchern festgehalten. Sämtliche Könige im Alten Testament sind Fakt. Also bleibt uns doch keine andere Möglichkeit, als der Bibel zu glauben. Die Bibel ist voll mit historischen Beweisen, die auch viele Geschichtsbücher bestätigen. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, dass es eine Schöpfung durch den Schöpfer gibt. Denn ohne Schöpfer gibt es keine Schöpfung. Gott hat alles geschaffen und auch den Mensch, haben wir auch schon in der Kurzpredigt gehört, dass Gott die Erde gemacht hat und den Mensch darin, alles nach seiner Art. Gott hat alles nach seiner Art erschaffen. Schauen wir 1. Mose 1. 1. Mose 1, Verse 11 bis 12. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut und Samen, das Samen bringe für die fruchtbaren Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mal einen Baum gesehen hat, der teilweise Buche oder teilweise Eiche ist. Gibt es nicht. Wo waren wir? Vers 11 bis 12. die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen Same ist, ein jeder nach seiner Art. Kein Gemisch, kein Durcheinander. Es ist alles präzise geplant. Und Gott sah an, dass es gut war. Und es war und ist alles gut, was Gott gemacht hat. Aber der Mensch hat es verdorben durch Satan, den Teufel. Auch Vers 21. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wie einfach das ist. Vers 24 bis 27. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass alles gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er schuf sie nicht als Affe und dann kommt irgendwann ein Mensch. Nein, Mensch ist geschaffen als Mann und Frau. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Eine andere persönliche Geschichte. Ein Bekannter von mir hat immer versucht, mich herauszukitzeln, samstags zu arbeiten. Und ich sagte ihm dann auch, hör mal, du weißt doch, dass ich samstags nicht komme. Ja gut, dann erklär mir doch mal jetzt, warum machst du das? Ich sag, ich wusste schon, jetzt kommt das Chaos. Ich sag zu ihm, schau, ich halte den Sabbat, wie es Gott uns gebietet. Ganz kurz und knackig. Ach, sagt er, du glaubst an Gott. Ja, sag ich, an was glaubst du denn? Ja, an die Evolution. Ich sag, nein, was machst du aus dir? Er sagte, okay, wenn du sagst, Gott gibt es, dann erklär mir doch mal, warum hilft Gott nicht den Menschen? Warum lässt Gott dieses Leid zu? Warum müssen Kinder so krank sein? Das war erstmal so ein Pff. Hast du mal einen Stich. Aber ich sagte es ihm, schau, ich will es dir mal ein bisschen in Babysprache erklären. Stell dir vor, du bist Gott. Und ich bin einer der Kleinen hier und du hättest mich erschaffen. Und jetzt sage ich, was will der von mir? Ich kenne den nicht, habe ihn nicht gesehen, den gibt es gar nicht. Und wenn es ihn gibt, interessiert mich gar nicht. Ich will es nicht wissen. Ich will von dem gar nichts. So, ich sage zu ihm, ich will von dir nichts wissen. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Kinder sind krank. Der ist krank. Ich bin vielleicht auch krank. So. Und mein Problem wird immer größer. Und ich sage, ich muss zu ihm gehen. Und jetzt komme ich und sage, hey, du da, kannst du mir mal helfen? Kannst du mir das mal wegwischen, mein Problem? Und kannst du nicht mal den anderen helfen? Was würdest du sagen? Er stand erst mal da. Ich sage, genau das ist das Problem. Du hast keine Antwort, weil es dir nämlich egal ist, was mit mir ist. Und sagt, und genau das ist Gott. Du willst von Gott nichts wissen, also lässt dich Gott laufen. Er sagt, Tu, was du willst und schau zu, wie du klarkommst. Aber wenn du ihn willst, wenn du seinen Weg gehen willst, dann wird er dir helfen. Aber wenn du meinst, du bist vom Affen, dann überlasse ich dir das. Er war baff, er kam mit einem blöden Beispiel, das will ich gar nicht erklären, das, ich habe es heute noch nicht verstanden und macht keinen Sinn. Aber das war einfach mal die Antwort darauf. Und ich habe da eine Stelle gefunden in Zacharja 7. Und die habe ich erst heute noch mal gefunden. Und ich dachte, ja, wir können das mal kurz lesen. Vielleicht hilft das manchen, den Knackpunkt mal zu bekommen, um ein bisschen anders zu denken. Zacharja 7, Vers 11. Aber sie wollen nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Und sie machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte durch die früheren Propheten. Daniel, Jesaja, Jeremia und wer immer noch. Daher ist so großer Zorn von Herrn Zebaoth gekommen. Und es ist so ergangen, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten. Das ist manchmal bei uns auch. Herr Link predigt und manchmal meint man, er predigt gegen die Wand, weil es wird nicht gehört. Als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Darum habe ich sie zerstreut unter allen Heiden, die sie nicht kannten. Und das Land blieb verwüstet, hinter ihnen liegen, sodass niemand mehr darin hin und her zog. So haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. So, sind unsere Ohren hart wie Diamant? Haben wir keine Lust zu hören? Wollen wir die Wahrheit überhaupt nicht wissen? Welche Bedeutung hätte denn die Evolution, wenn es sie wirklich gäbe für einen wahren Christen? Was hätte sie für eine Bedeutung? Evolution würde bedeuten, es gäbe kein Gesetz. Keine Liebe, kein Heil, kein ewiges Leben. Keine Auferstehung, man wird geboren, setzt Kinder in die Welt, hat kurze Freude oder auch nicht. Man arbeitet sich kaputt und blöde. Und dann stirbt man. Was für ein sinnloses Leben soll das denn sein? Das macht absolut keinen Sinn. So lassen wir uns nicht beirren von diesen Evolutionstheorien, die sowieso nur eine Theorie ist und kein Faktum. Wissen Sie, was Charles Darwin einmal selbst sagte? Wo es immer heißt, ja, die große Evolution. Charles Darwin sagte, wenn sich die Arten in kleinen Schritten aus anderen Arten entwickelt haben, warum finden wir dann nicht zahllose Exemplare der Übergangsformen in den Schichten der Erdkruste? Damit ist die Wurzel der Evolution alleine schon gebrochen. Paulus sagte, die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Und Sie können das lesen in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 20 und auch 1. Korinther 3, die Verse 19 bis 20. Was würde wohl Gott zu uns sagen wollen, wenn wir seine Autorität begrenzen würden? Wenn wir der Menschheit, der Wissenschaft mehr Glauben schenken wollen als Gott? Dann stellen wir, gleich wie es Satan getan hat, Gott als Lügner dar. Und dann würde Gott zu uns Folgendes sagen. Und das entnehmen wir uns aus Hiob. Hiob 38. Wir beginnen mit Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob, und schauen Sie, Sie können das auch auf sich selbst mal betrachten. Und der Herr antwortete dir aus dem Wettersturm und sprach, wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, Ich will dich fragen, lehre mich, sagt Gott. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich mich in Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit einem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hier sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Bis zum Strand. Warum geht das nicht weiter rüber? Warum steht die Erde auf einer Seite Kopf und nichts fällt runter? Woraus kommt das? Hast du zu deiner Zeit den Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasste und die Gottlosen herausgeschüttelt würden? Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sag an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest? Und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Du weißt es ja, denn zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage sind sehr viel. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und des Krieges. Schauen wir uns diese Worte an. Das geht so weiter. Sie können das lesen bis Kapitel 39, Vers 1 bis 2. Genau das geht immer so weiter. Und dann maßt man sich an die Evolution. Also ich kann das manchmal echt nicht fassen. Solche klugen Menschen und doch so, Entschuldigung, blöd. Ich würde sagen, lassen wir uns darüber mal nachdenken und in Gottes Wahrheit mal ein bisschen mehr Frucht bringen, wie es auch Herr Sperzel schon gesagt hat, mehr lernen, mehr üben, mehr tun und dann werden wir das auch verstehen.